Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Selbstoptimierung und Stress. Von der Kunst, den eigenen Leistungsdruckpunkt zu finden. Von Stefan Beuting.
Leistungsdruck können wir nicht sehen, nicht riechen, aber manchmal können wir ihn hören. Und zwar nachts. Zähneknirschen. Bruxismus heißt das. Wenn der Kiefer mit einer kaum vorstellbaren Kraft, mit einem Anpressdruck von bis zu einer halben Tonne pro Quadratzentimeter, die eigenen Zähne abschleift, merken die Knirscher selbst oft gar nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Häufige Ursache ist ein Übermaß an Stress. Anstatt also einfach zu entspannen, müssen einige von uns ihren hohen Leistungsdruck vom Tag dann im Schlaf durchkauen. . 2019, Routinekontrolle bei meiner Zahnärztin. 3 Jahre ist das jetzt her. Meine Eckzähne, sagt sie, seien ziemlich abgeraspelt. Ob ich gerade Stress hätte, im Job. Ich denke, was heißt Stress? Ich hatte ein Doku-Filmprojekt angenommen, aber Stress haben doch auch andere. Also, ob ich jetzt besonders viel Stress und Druck habe, hatte ich mich bis dahin noch nicht gefragt. Im Rückblick ist klar, da war jede Menge Stress und viel Leistungsdruck. Gegen das Zähneknirschen gibt es übrigens ein Mittel. Meine Beißschiene aus Kunststoff. So wird zumindest der Zahnschmelz geschützt. Symptombekämpfung. Wer aber an die Ursachen heran will, an den psychischen Abschliff, an das zu viel, an Leistungsdruck, der merkt schnell, wie schwierig das ist.
Das Ganze hatte ja einen Vorlauf. Und es ist nicht so, dass ich hier so gar nicht erkannt hätte, dass es nicht so gesund ist, was ich da betreibe.
Das erzählt uns Cecilia aus Berlin, aus ihrer Arbeit in der Geflüchtetenhilfe. Ein komplett anderes Leben, aber ein ähnliches Problem. Der Triathlon-Weltmeister Patrick Lange.
Die Regeneration leidet immens. Man schaltet nicht mehr richtig ab. Man ist einfach nicht mehr bei sich.
Wenn Menschen Unterstützung dabei brauchen, ihren Leistungsdruck wieder zu dosieren, dann helfen Expertinnen wie Helen Heinemann.
Das heißt, ich nutze auch Stress, um in Schub zu kommen. Also es ist erstmal auch was Gutes.
Wichtig dabei sind Pausen und Rückzugsräume. Doch die schwinden in unserer vernetzten Welt, sagt Henna Gimpel, der digitalen Stress erforscht.
Mein Gefühl ist, dass es irgendwie viele Leute gibt, die negieren, dass sie ein Problem mit Stress haben, weil das ja zugeben würde, dass sie nicht alles unter Kontrolle haben. Und das will ich weder mir selbst gegenüber noch anderen gegenüber eingestehen. Und es gibt, glaube ich, vergleichsweise wenig Leute, die in der Mitte liegen, die akzeptieren, dass es ein Thema ist, bei dem sie vielleicht ein Problem haben und die bereit sind, sowohl darüber nachzudenken, als auch offen darüber zu reden, dass sie damit ein Problem haben.
Wenn 9 von 10 Deutschen sich von ihrer Arbeit gestresst fühlen und mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer regelmäßig unter Anzeichen von Erschöpfung leidet, wie Rückenschmerzen, Müdigkeit und Schlafstörungen, dann gibt es hier Nachholbedarf. Ein Anfang ist es, wie Henna Gimpel sagt, darüber zu reden und dann nach Lösungen zu suchen. Darum geht es in diesem Feature. Und unsere Suche beginnt in einem Seminarraum im 2. Stock eines Hotels im Berliner Norden.
Das war ja jetzt wirklich schon sehr spannend mit den Körperbildern. Was ja ganz typisch war, war, dass die Schultern und der Kopf oft mit belastet sind, dann manchmal die Verdauung.
Auf einem Flipchart füllt Helen Heinemann ein Diagramm mit Kurven. Die für Adrenalin steigt schnell an und fällt dann wieder ab. Cortisol folgt und bleibt etwas länger hoch. Im halbrunden Kreis sitzen 5 Frauen. Der Titel des Workshops: Work-Life-Balancing. Gerade haben Sie darüber gesprochen, was Leistungsdruck und Stress bei Ihnen auslöst, körperlich.
Zähneknirschen war ein tolles Beispiel, zeigt die Spannung, die im Körper ist. Und worum es jetzt geht, ist zu gucken, wie kommen eigentlich solche Faktoren, die, wo ich ja denke, was hat das mit meinem Körper zu tun? Ich verstehe was nicht oder ich kann nicht handeln oder es ergibt für mich keinen Sinn. Warum schlägt sich das auf den Körper?
Helen Heinemann. Pädagogin, Psychotherapeutin, arbeitet seit vielen Jahren in der Burnout-Prävention, hilft Menschen mit Leistungsdruck zurechtzukommen. Ihr neues Buch heißt Warum Stress glücklich macht. Ja, wirklich glücklich?
Weil wir, wenn wir eine Stressreaktion im Körper haben, sind wir ganz besonders wach und ganz besonders leistungsfähig.
Sie erzählt die Geschichte vom Säbelzahntiger und dem Steinzeitmenschen. Gefahr droht, Adrenalin wird ausgeschüttet, die Wachsamkeit steigt, Gehirn, Muskeln, Wahrnehmung, alles arbeitet auf Hochtouren. Und die Flucht gelingt, dank Adrenalin. Nun hilft Cortisol noch dabei, weiter wachsam zu bleiben und nicht einzuschlafen.
Wir sind die Nachfahren derjenigen, die es immer geschafft haben. Und deswegen tragen wir auch deren genetisches Programm.
Leider richtet genau dieses Programm Schaden an, wenn die Reize überhand nehmen. Wenn ein säbelzahntiger Moment auf den nächsten folgt und die Pausen dazwischen verschwinden.
Jede Situation, in die wir kommen, wird über die Sinne ins Gehirn geleitet, vom Gehirn verarbeitet und interpretiert. Und wenn wir im Gehirn zu dem Schluss kommen, dass uns die Situation zum Beispiel bedroht oder übermaßen herausfordert, dann kann es eben dazu führen, dass wir es als Stress interpretieren. Und dann wird das Gehirn letztendlich eine Kaskade aktivieren, die eben dieses Signal in den Körper trägt. Zum Beispiel über das Stresshormon Cortisol, was man dann messen kann in Blut und Speichel. Und aber auch über zum Beispiel Adrenalin, ist ja ein weiteres bekanntes Stresshormon.
Das ist Nick Rohleder, Professor für Gesundheitspsychologie an der Uni Erlangen, Stressforscher. Sein Spezialgebiet: herausfinden, was in unserem Körper passiert, wenn wir von Leistungsdruck und Stress sprechen.
Wenn ich Leistung bringen muss und mich herausgefordert fühle und ich kann das aber leisten, dann habe ich im Prinzip die gleichen Systeme, die aktiv sind, beziehungsweise vor allem das sympathische Nervensystem wird aktiv werden und wird mich letztendlich insgesamt auch in einen Aktivierungszustand setzen, und zwar sowohl im Gehirn als auch im Körper. Und dann kann ich bessere Leistung bringen, und das ist natürlich auch gut so. Zum Stress wird es eigentlich erst dann, wenn ich mich dadurch überfordert fühle. Und das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Wenn das zu lange dauert oder zu viel gleichzeitig ist, Stichwort Multitasking, oder zu viele Störungen dazukommen, dann ist es irgendwann etwas, was zu Stress wird. Und das führt dann eigentlich auch erst dazu, dass dieses System aktiviert wird, welches Cortisol ausschüttet. Also erst dann kommt eigentlich Cortisol dazu.
Das Spannende daran: zunächst steigt der Cortisolspiegel bei Stress, aber langfristig, wenn der Stress andauert, wenn aus der akuten Körperreaktion ein Dauerzustand wird, dann sinkt der Cortisolspiegel stark ab, mit Folgen.
Und noch ein bisschen später kommt eine Veränderung des Entzündungssystems, also eine Überaktivierung von Entzündungsprozessen ohne ein Vorliegen von einer Infektion, also sozusagen eine nicht stimulierte Überaktivität des angeborenen Immunsystems. Und diese letzte Stufe, das ist die, von der wir ziemlich sicher wissen, dass sie krankheitsauslösend ist, und zwar sehr unspezifisch. Also fast alle Krankheiten, die uns in Industrienationen heutzutage so belasten, dass wir auch zum Teil dran sterben, werden von erhöhten Entzündungsprozessen zumindest stimuliert und befördert, wenn nicht sogar ausgelöst.
Dauerhafter Stress senkt das Wohlbefinden, die Lebenszufriedenheit, macht krank. 7% der Deutschen, die selten Stress erleben, geben an, dass ihr Gesundheitszustand weniger gut sei. Bei den Gestressten sind es 3-mal so viele. Studien zeigen, dass der Anteil der Gestressten kontinuierlich zunimmt. Helen Heinemann sagt, die Nachfrage für Kurse wie diesen hier übersteigt das Angebot bei weitem. Durchschnittliche Zeit auf der Warteliste 6 Monate. Bei all dem macht Helen Heinemann in ihrem Seminar aber immer wieder klar: Stress und Leistungsdruck sind nicht der Feind.
Stress ist erstmal was Tolles. Also das belebt ja. Und wenn ich gestresst bin, wenn ich hier den Zug nach Berlin kriegen muss und ich muss noch packen, ich hasse es zu packen, dann mache ich das auf letzten Drücker. Dann habe ich nämlich einen schönen hohen Stresspegel und dann bin ich hochkonzentriert, sehr gesammelt und vergesse nicht mehr, als wenn ich das am Abend vorher schon mache. Also ich nutze auch Stress. Steuererklärung bin ich jetzt dran. Ich nehme den Stress, den ich habe, dass mein Steuerbüro sagt, bis dann und dann muss es abgegeben sein. Und dann warte ich bis auf letzten Drücker. Das heißt, ich nutze auch Stress, um in Schwung zu kommen. Also es ist erstmal auch was Gutes. Das Problem ist, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es nicht mehr handhaben.
Im Seminar zeigt Helen Heinemann immer wieder auf die Kurven von Adrenalin und Cortisol. So reagiert unser Körper nun mal. Ein mächtiger Mechanismus, um uns fokussiert und wach zu halten. Wenn er aber in Dauerschleife läuft, macht er uns krank. Helen Heinemann will ihren TeilnehmerInnen helfen, diesen Stress, diesen Leistungsdruck kontrolliert zu nutzen. In dem Zusammenhang fallen immer wieder 3 Begriffe. Handhabbarkeit, Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit.
Das erste war die Verstehbarkeit. Das hat mit Voraussehbarkeit zu tun. Das zweite war die Handhabbarkeit. Ich brauche also die Ressourcen, um das, was ich tun will oder soll, auch tun zu können. Also wenn ich zum Beispiel permanent zu wenig Zeit habe, um meine Aufgaben zu erfüllen, dann stresst mich das, auch wenn ich meine Aufgaben eigentlich gerne mache oder es gut machen könnte. Und das dritte ist die Sinnhaftigkeit. Also ich muss erkennen, wozu ich das eigentlich mache. Und die Idee ist halt, möglichst viel von diesen 3 Dingen zu haben. Und dann geht es einem auch gut.
Das ist Cecilia, eine der 5 Teilnehmerinnen. Beruflich arbeitet sie in der Geflüchtetenhilfe, macht dort Rechtsberatung, kümmert sich um andere. Sich die eigenen Probleme mit Leistungsdruck einzugestehen, das gilt vielen als Zeichen von Schwäche. Darüber offen zu reden, trauen sich nur wenige. Cecilia tut es. Etwa eine Woche nach dem Seminar meldet sie sich bei mir.
Das Ganze hatte ja einen Vorlauf. Und es ist nicht so, dass ich hier so gar nicht erkannt hätte, dass es nicht so gesund ist, was ich da betreibe. Mir wurde das auch dann von Kolleginnen gespiegelt, so dass ich da vielleicht ein bisschen mehr auf mich aufpassen müsste.
Sie erzählt von Zeiten, in denen sie rund um die Uhr für ihre Klienten erreichbar ist. Immer wieder eskalieren einzelne Fälle. Ihre Familie muss zurückstecken. Ihre eigenen Bedürfnisse nimmt sie dabei gar nicht mehr wahr, bis sie spürt, dass es so nicht mehr weitergeht.
Und dann habe ich geschaut, was gibt es denn an Burnout-Prävention, was wird denn da so angeboten? Und man hört ja viel von diesem Wort und ich hatte mir vorgestellt, es gibt viele Angebote, aber das stimmt überhaupt nicht. Und ich bin dann relativ schnell auf dieses Programm gestoßen, das war aber immer voll. Und als ich dann jetzt vor kurzem diesen Gedanken mit dem Krankenhaus dachte, da habe ich gedacht, so, jetzt versuche ich es einfach nochmal.
Der Gedanke mit dem Krankenhaus, das hat sie mir im Vorgespräch erzählt. Cecilia hat da einen Fahrradunfall, Prellungen, schmerzhaft, aber keine bleibenden Schäden. Sie wird ins Krankenhaus eingewiesen, 2 Tage, 2 Nächte. Und während um sie herum die Menschen schnell wieder raus wollen, denkt sie, wie herrlich, genießt die verordnete Zwangspause vom Leistungsdruck.
Oh, das war ein Wellnessurlaub für mich. Das war großartig. Ich habe so schöne Erinnerungen an diese 2 Tage im Krankenhaus.
Nicht jede oder jeder hat das Glück, im richtigen Moment einen leichten Fahrradunfall zu haben, der dir zeigt, was in deinem Leben nicht stimmt. Der Anstieg von Adrenalin und Cortisol ist halt ein uraltes Überlebensprogramm. Wenn es aber in Dauerschleife läuft, erklärt Helen Heinemann, wird es ab einem gewissen Punkt sehr schwer, wieder auszusteigen.
Also es macht ja auch Spaß, Leistung zu bringen und sich mal richtig reinzuschmeißen und dann, wir haben es geschafft und toll und das ist richtig gut geworden.
Problematisch wird es dann, wenn Pausen fehlen zur Erholung, wenn es keine Unterstützung und Zugehörigkeit gibt und wenn der Rücklauf stockt, der Rücklauf an Wertschätzung.
Dann passiert es eben, und das ist das, was Leute dann hier ins Seminar führt, dass dann ein Reflex erfolgt, nämlich noch mehr Leistung zu bringen, weil man hofft, mit der erhöhten Leistung einen größeren Rücklauf zu kriegen.
Cecilia erzählt mir von der Zeit, in der auch sie in diesem Strudel steckte. Und je mehr sie von Schlafproblemen und Erschöpfung spricht, desto mehr sehe ich die Parallelen zu mir. Vor 4 Jahren fängt's an. Einschlaf, Durchschlafprobleme. Dann geht's los mit dem Zähneknirschen. Damals bin ich Autor eines Films. Einer 45-minütigen Dokumentation über den Bankencrash infolge der Lehman-Pleite. Unsere Frage war damals, wie stabil ist das Finanzsystem 10 Jahre später? Mitten in der Drehphase wird der Druck so stark, dass ich mich frage, wie stabil ist eigentlich unser Team? Wie stabil bin ich überhaupt? Ich schreibe damals meine Zeiten auf, um den Überblick zu behalten.
Das ist quasi hier
Drehvorbereitung Frankfurt.
Genau, und dann kommt hier 800 Minuten Dreh.
Genau, ja.
800 Minuten Tage, also 10 Stunden plus, das ist in der Zeit die Regel. Samstag, Sonntag inklusive. Diese Art Stresstagebuch zeige ich Helen Heinemann.
Da waren sie in diesem Rausch. Adrenalin, Cortisol. Also sie waren quasi hoch aufgedreht und hatten das Gefühl, nur ich kann es jetzt noch retten. Mhm. Auf der Flucht vom Säbelzahntiger. Sie werden doch wohl auf der Flucht vom Säbelzahntiger nicht stehen bleiben und sagen, so, jetzt reicht's, jetzt mache ich mal eine Pause. Sie rennen weiter.
Genau. Macht dieses Rennen in der Geschwindigkeit überhaupt Sinn? Oder so was würde man sich dann nicht fragen.
Nein, ne? Man bleibt auf keinen Fall stehen.
Man will aber auch gar nicht, dass andere Leute einen auf solche Fragen bringen.
Nein, man will auf keinen Fall, dass einen jemand stoppt jetzt. Und es ist tatsächlich physiologisch so, wir spüren das nicht. Wir spüren nicht mehr, dass wir eine Pause brauchen. Wir spüren, wer auf der Flucht vom Säbelzahntiger das Gefühl hat, ich brauche eine Pause, ist gefressen worden. Wer durch ein Dornengestrüpp gerast ist und das alles blutet, der bleibt nicht stehen und sagt, es blutet, aua, sondern rennt weiter.
You are looking at beautiful overhead shots of the North Kahala coast of Kona, Hawaii, the big island that is the host of the Vega Ironman Asia Pacific Championship.
Der Ironman auf Hawaii 2019. Wer hier mitschwimmt, Rad fährt, Marathon läuft, der müsste eigentlich sein Verhältnis zum Leistungsdruck geklärt haben. Einer im Feld, einer der Favoriten auf den Titel, ist Patrick Lange. Doch 2019 stimmt irgendwas nicht.
Let's just see what happened here as Patrick Langer made his way up toward Kauai High. Looking fine just going through this section, but right there, really, really quickly just pulling across to the side of the road.
Patrick Lange, der Sieger von 2017 und 2018, der in beiden Jahren jeweils neue Streckenrekorde aufgestellt hat, fährt nun mit seinem Rad an den Straßenrand, steigt vom Sattel, krümmt sich.
It doesn't look good for Patrick Lange. He's lost touch with the group.
Patrick Lange lost touch with the group. Die Erklärung? Körperliches Unwohlsein. Aber seit einem Jahr kommt auch noch etwas anderes dazu. Eine Art Leistungsdruckverweigerung.
Ich merke gerade, ich blockiere komplett. Ich bin einfach mental nicht bereit, morgen mir auf gut Deutsch in die Fresse zu hauen.
Patrick Lange erreiche ich in Salzburg. Gerade kuriert er eine Schulterverletzung aus. Statt sich aber über die Pause zu ärgern, erzählt er mir stolz von seinen Reha-Fortschritten, was trainingsmäßig alles schon wieder geht. Laufen, behutsames Radfahren, Wassergefühl. Aufmerksam geworden bin ich auf ihn über sein Buch Becoming Iron Man. Eine Biografie des Ausnahmesportlers Patrick Lange, vor allem aber ein persönliches Buch über den Menschen Patrick Lange, der auf einmal den Leistungsdruck nicht mehr aushält.
Ich denke da an vor allem das Jahr 2019, in dem ich meine eigenen Erwartungen einfach von vorne bis hinten nicht erfüllen konnte und wo ich mich tatsächlich eher in so eine Negativstrudel trainiert habe. Ich habe zwar trainiert, aber die Einheiten waren einfach immer schlechter als erwartet und dadurch wurde dann aber auch die nächste Einheit nochmal eine Spur schlechter. Also es wurde kein richtiger Trainingsfortschritt, sondern es wurde eher so ein Trainingsrückschritt, obwohl ich trainiert habe. Und das war zu 95% war das sicherlich eine mentale Komponente.
Wenn Patrick Lange erzählt, dass er im Training oft mittelmäßig performt, aber sich dann im Wettkampf übertrifft, dann passt das gut zu den Erklärungen von Helen Heinemann, in denen sie dieses aktivierende, beflügelnde Gefühl beschreibt, das Stress auslösen kann.
Ich brauche da wirklich, wie du schon gesagt hast, zum einen einen gewissen Leistungsdruck, weil der auch Energien freisetzt natürlich. Auf der anderen Seite muss ich in einem positiven State of Mind sein. Das heißt, ich muss mich darauf freuen. Ich muss mich darauf freuen, mir an dem Tag Schmerzen zuzufügen. Ich muss in der Lage sein, mir zu sagen, das ist das jetzt wert.
Handhabbarkeit, Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit, das scheint alles bei Lange selbstverständlich dagewesen zu sein. Doch dann beschreibt Lange in seinem Buch ein Gefühl des Getriebenseins. Und auch wenn ich kein Hochleistungstriathlet bin, sondern nur Journalist und Autor eines Films, weiß ich genau, wovon Lange spricht.
Die Regeneration leidet immens. Man schaltet nicht mehr richtig ab. Man ist einfach nicht mehr bei sich. Ich meine, das Getriebensein stellt ja auch als Bild schon dar, wenn man sich das vorstellt, dass da hinter einem irgendjemand her ist, sozusagen. Und man ist eigentlich mehr auf den, der einen treibt, fokussiert, als auf sich selber. Ich glaube, ich habe einfach den Weg da zu mir wieder gefunden.
Vielleicht hätte Lange aus dieser Situation auch alleine herausgefunden. Dass er diesen speziellen Weg gehen konnte, verdankt er einem glücklichen Zufall. Im Moment der tiefsten Krise trifft er auf Björn Geßmann.
Niemand kann irgendwie den ganzen Tag mit Leistungsdruck umgehen, sondern es muss auch immer mal wieder Erholungsphasen geben, genau wie beim Training und Anpassungsprozess auch. Also gilt das fürs Mentale genauso.
Björn Geßmann, Sportwissenschaftler, Unternehmensgründer, Mental Coach. Mit ihm schafft es Patrick Stück für Stück, sich selbst besser zu verstehen. Neben den sportlichen Messwerten auch die mentalen Werte ins Training mit einzubeziehen.
Ob man Hawaii gewinnen will oder ob man Hawaii schon mal gewonnen hat. Also klar, es ist das gleiche Rennen, aber die Umgangsform, die Öffentlichkeit, auch sicherlich der Druck von außen irgendwo, die Konkurrenzsituation, diese Favoritenrolle und sowas, das sind ja ganz andere Dinge, die man dann einnimmt.
Björn Geßmann erarbeitet mit Patrick einen völlig neuen Trainingsansatz. Eng eingebunden der Physiotherapeut. Klare Rollenverteilungen, klare Strukturen und Zielsetzungen. Stichwort Handhabbarkeit und Verstehbarkeit.
Patrick ist jemand, der sehr auf Sicherheit bedacht ist. Und Sicherheit im Training bzw. im Sport, und das ist das Schöne, das lässt sich herbeiführen, nicht zuletzt über quantitative Erhebungen. Also ganz simpel, es gibt halt im Triathlon ganz viele Möglichkeiten, Leistung auch ausfindig zu machen, also auch zu messen und auch quasi tagtäglich zu messen und auch Tagesformen zu berücksichtigen und so weiter. Und wenn man das sauber aufzieht und eine entsprechende Begründung dafür hat, warum es jetzt gerade besonders gut oder vielleicht weniger gut läuft oder wie auch immer, dann gibt das natürlich eine enorme Sicherheit zu wissen, wo stehen wir jetzt gerade und was brauchen wir, um wieder dahin zu kommen, wo du dich sehr gut gefühlt hast.
Gesmann und Lange erzählen mir, wie wichtig für sie Pausen und Erholung sind. Wie entscheidend für sie neben aller Professionalität die Stimmung im Team ist, die gegenseitige Wertschätzung und vor allem der Spaß. 2021 zeigt Lange beim Ironman in Rot, wie gut das funktioniert hat.
Ich bin total erschöpft. Das war ein harter Tag da draußen. Die letzten 10 Kilometer waren nicht so leicht, wie sie vielleicht gewirkt haben.
Auf der Strecke, auf der er schon einmal eingebrochen ist, die er noch nie gewinnen konnte, feiert er an diesem Tag sein Comeback.
Pure Emotionen bei Patrick Lange. Der Deutsche gewinnt nach einem souveränen Rennen und holte sich seinen ersten Sieg im Stadion von Rot.
Die offensichtliche Challenge für einen Triathleten ist es, ein Rennen zu gewinnen. Die eigentliche für Patrick Lange war es, offen mit seiner mentalen Blockade umzugehen.
Ich habe mir in den letzten 2 Jahren viel Gedanken darüber gemacht und viel darüber nachgedacht, was ist eigentlich der Druck, den ich verspüre vor Wettkämpfen? Wer macht den eigentlich? Und ich bin da wirklich der Meinung, dass das von außen ja nur auferlegt wird und man sich selber das halt entweder annimmt oder man das an sich abprallen lassen kann. Und für mich ist wichtig, dass ich das kontrollieren kann, was ich kontrollieren kann. Ne? Also, dass ich wirklich das, was ich selbst beeinflussen kann, dass ich das im Auge behalte und mich darauf fokussiere.
Langes Geschichte zeigt, dass Leistungsdruck nur dann funktioniert, wenn wir es schaffen, uns zu fokussieren und zu regenerieren. In seinem Buch erzählt Patrick Lange von seinem Weg zum sportlichen Spitzenathleten. Das Becoming Ironman beschreibt aber in Wahrheit seinen Weg, den eigenen Leistungsanspruch, den persönlichen Druck zu steuern. Er erzählt von der Zeit, in der er die Welt nicht mehr verstand und draußen alle munter über den Zustand seiner Psyche spekulierten. Becoming Ironman hieß für ihn, diese Situation besser zu verstehen und zu handeln, über die Schattenseiten zu sprechen, um die günstigen Anteile für sich zu nutzen und sich zu öffnen. Als wir sprechen, ist Lange immer noch überwältigt von den tausenden Zuschriften. Für ihn ein Beleg, dass er hier einen Nerv getroffen hat.
Und da gab es auch von direkten Konkurrenten eher im Face-to-Face-Gespräch schon auch Lob und Interesse und auch dererseits eine gewisse Öffnung.
Gut möglich, dass einige von Langes Erkenntnissen mir damals bei meinem Filmprojekt geholfen hätten. Einfach um zu merken, dass dieses zu viel an Leistungsdruck nicht so sehr krasse Ausnahme ist als vielmehr Regel. Bei LeistungssportlerInnen, bei Menschen in der Geflüchtetenhilfe, bei Journalistinnen und Journalisten.
Ja, wie du sagst, also ich hoffe, man schafft da eine gewisse Aufmerksamkeit. Und ich kann es nicht verstehen, warum es gesellschaftlich nicht anerkannt ist, warum sich jemand damit komplett diskreditiert, warum wir gesellschaftlich im Jahr 2022 nicht in der Lage sind, da einfach offen drüber zu reden, uns auszutauschen.
Wenige Stunden, bevor ich diese Zeilen schreibe, höre ich zufällig einen Podcast, Feel the News, von Jule und Sascha Lobo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feel the News, was Deutschland bewegt.
Der Folgentitel, Karrierekiller Privatleben. Der Aufhänger ist der Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel. Von ihrem speziellen Fall, dass sie während ihrer damaligen Zeit als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz während der Hochwasserkatastrophe Urlaub gemacht hatte. Über diesen Zeitraum hatte sie gelogen. Und die beiden kommen im Laufe der Sendung zu sich.
Und deswegen habe ich genau aus diesem Druck, den ich mir selber gemacht habe, alles zugesagt.
Bei mir waren es knirschende Zähne. Bei Sascha Lobo rote Flecken am ganzen Körper. Probleme mit dem Schlaf kennt jede und jeder. Dann erzählt Sascha von seinem Zusammenbruch. Das Thema öffnen, andere und sich besser verstehen. Patrick Lange, aber auch Sascha und Jule Lobo, Cecilia und ich, wir sind alle im Alltag viel weniger Iron Man and Women, als wir denken. Wenn das jede und jeder Einzelne für sich im stillen Kämmerlein erkennt, dann ist das ein Anfang. Wenn wir darüber reden, ist es besser. Vielleicht tut sich da ja gerade etwas. Zumindest in dem Punkt, dass wir jetzt drüber sprechen. Und vielleicht könnten digitale Technik und Smartphone-Apps, statt immer mehr Stress zu verursachen, sogar helfen, ihn zu reduzieren.
Obwohl ich mich beruflich viel mit dem Thema digitaler Stress beschäftige, habe ich trotzdem selbst auch übermäßige Level von digitalem Stress und ärgere mich immer wieder, wie schlecht ich eigentlich darin bin, die zu managen.
Henna Gimpel, Professor für digitales Management an der Uni Hohenheim, forscht interdisziplinär zum Thema digitaler Stress.
Da gibt es doch irgendeinen Spruch mit dem Schuster, der selbst die schlechtesten Schuhe hat oder sowas.
Das Besondere beim digitalen Stress, Er drängt in alle Lebensbereiche rein und verbindet sie. Und deswegen gilt genau diesem Sektor besondere Aufmerksamkeit.
So richtig Fahrt aufgenommen hat es eigentlich dann um die Jahre 2007, 2008, 2009 rum. Da sind ein paar zentrale Arbeiten, auf die wir uns auch heute noch oft beziehen, erschienen.
2004, Facebook geht an den Start. 2007, das erste iPhone.
Und wahrscheinlich jetzt so ungefähr die letzten 5 Jahre nochmal wieder ein neues Level, weil jetzt wirklich Digitalisierung einfach in jedem Berufsbild, in jedem Unternehmen, im Leben von in Deutschland wahrscheinlich zumindest nahezu jedem und auch weltweit von sehr vielen Leuten irgendwie ist.
Und mit der Digitalisierung sind die Möglichkeiten gewachsen, aber auch die Anforderungen. Wenn ich abends in meinem privaten Mailpostfach auf berufliche Mails stoße, wenn mein Arbeitgeber anhand von Logdateien sieht, wann und wie schnell ich arbeite, wenn ich immer alles leisten kann, dann ist da auch immer der Druck, es zu tun. Rätselhaft ist aber weiterhin, warum einige von uns damit gut klarkommen, während andere krank werden. Wie viel Leistungsdruck für die Einzelne, den Einzelnen langfristig gut ist. Antwort darauf soll ein Forschungsprojekt liefern. Name 4 Digit Health.
Und dazu haben wir jetzt regelmäßig Treffen, wo wir versuchen, diese verschiedenen Arten von Daten, wo jeder sich nur mit einem Teil davon auskennt, richtig zu interpretieren. Und damit wir wirklich möglichst viel Erkenntnis aus diesen Daten rausziehen können.
Weil PsychologInnen, Fachleute für Digital Management und BiomedizinerInnen gemeinsam an diesen großen Fragen arbeiten müssen, braucht es viele Meetings. Zu einem von diesen lädt mich Henner Gimpel ein.
Ja, aber dann lasst uns doch mal einsteigen, Manfred, Julia, dass ihr uns ein bisschen erzählt, was das Feedback auf dem Workshop war, oder?
Ja, was sagen eigentlich die Biomarker aus, die wir erhoben haben? Und da ist es insbesondere das Cortisol.
Gerade interpretieren sie Daten von jungen, digital kompetenten Berufstätigen, die eine spannende Frage aufwerfen. In Fragebögen hat diese Gruppe angegeben, beruflichen Stress und Leistungsdruck sehr wohl zu spüren. Dabei sind ihre Biomarker aber unauffällig. Unsere Wahrnehmung dafür, was und wie viel Digitales uns gut tut. Wenn wir das als Frühwarnsystem ernst nehmen, können wir steuern, bevor Stressfolgen körperlich und chronisch werden. Es geht um exakte Beobachtung und genau hier soll die digitale Technik, die uns so oft vor Herausforderungen stellt, konkret helfen.
Wenn jemand Texte tippt, dann können wir uns anschauen, wie ist die Stimmung, die in diesen Texten rüberkommt. Wir erkennen, ob jemand viel Tippfehler macht. Und jetzt ist die Frage, ein Tippfehler kann einerseits ein Auslöser von Stress sein. Ich will doch jetzt nur kurz diese Nachricht schreiben und jetzt habe ich schon wieder was falsch geschrieben und muss es löschen. Es kann aber auch eine Auswirkung von Stress sein. Wenn ich gestresst bin, dann tippe ich nicht mehr so genau und mache Fehler.
Um Ursache und Wirkung und den Kontext beim Entstehen von Stress besser zu verstehen, wollen Gimpel und seine KollegInnen auf all das zurückgreifen, was das Smartphone hergibt. Zum Beispiel auf die Informationen zur Batterietemperatur.
Was hat Batterietemperatur mit Stress zu tun? Spannenderweise ist es ziemlich hoch mit Stress korreliert, hängt statistisch damit zusammen. Vermutung ist, weil die Smartphone-Akkutemperatur damit einhergeht, wie intensiv ich das Smartphone gerade nutze, wie viel Daten ich sende und empfange, aber auch wie viele verschiedene Apps ich offen habe, wie viel Rechenleistung ich dem Smartphone gerade abverlange. Und die Rechenleistung, die ich dem Smartphone abverlange, hat was damit zu tun, wie intensiv ich es nutze und auch wie viel ich eben mir selbst abverlange in der Nutzung. Und von daher hätte ich im Vorhinein nicht erwartet, aber sehen wir auch da einen Zusammenhang.
Weil Stress zu Anspannungen im Kehlkopf führt, klingen wir dann häufig zittrig und leise. Wir sprechen monotoner. Die App soll das analysieren. Wichtig ist auch die Kamera.
Man sieht an der Farbänderung des Gesichtes den Pulsschlag. Das können wir Menschen nicht erkennen, aber bei jedem Pulsschlag wird mehr Blut durch unsere Adern geführt. Damit wird unser Gesicht ein bisschen roter. Das reicht eine Smartphone-Kamera für aus, um das zu erkennen. Und damit können Sie über das Bild ablesen, welche Herzfrequenz jemand gerade hat. Und das eigentlich Spannende an der Stelle ist die Herzfrequenzvariabilität. Also ist die Herzfrequenz super konstant. Auch das spricht wieder für Stress, weil ich sehr angespannt bin und der Körper keine Variation erlauben kann. Oder ist der Abstand zwischen zwei Pulsschlägen immer ein ganz klein bisschen anders? Eine hohe Herzratenvariabilität, was für einen starken Entspannungszustand spricht.
Selber ausprobieren wollte ich die App, ging aber leider nicht. Henner Gimpel hofft, dass sie noch 2022 fertig wird. Bis dahin müssen wir halt mit dem arbeiten, was wir haben. Wir wissen, Leistungsdruck und Stress sind uralte Programme, die uns in früheren Säbelzahntigerzeiten unser Überleben gesichert haben. Heute ist es an uns zu lernen, wie wir sie so einsetzen, dass sie uns nützen, aber nicht krank machen. Dabei können wir aus Geschichten lernen, wie den von Cecilia aus der Geflüchtetenhilfe oder Ironman Patrick Lange. Und wir können uns Hilfe holen bei ExpertInnen wie Helen Heinemann.
Es geht also zielorientiert nicht so sehr darum, wie arbeiten Sie weniger, sondern was gibt es außer der Arbeit noch in Ihrem Leben?
Also vor einem Jahr noch konnte ich vielleicht eine Meise an ihrem Gesang erkennen. Seit Herbst gehen schon Zaunkönig, Zilpzalp, Heckenbraunelle, Singdrossel, Mönchsgrasmücke und Grünfink. An einem guten Morgen höre ich sogar 3 oder 4 von denen. Und seit Herbst klappt das sogar regelmäßig. Immer wenn die Kinder aus dem Haus sind, bevor ich an den Schreibtisch gehe, mache ich eine Runde durch unser Viertel, gehe runter zum Rheinufer. Manchmal nehme ich ein Fernglas mit, manchmal meine Vogelstimmen-App, manchmal auch gar nichts. Das ist meine 20-Minuten-Routine, die mir dabei hilft, danach den Fokus zu finden auf das, was am Tag wirklich wichtig ist. Diese und andere kleine Routinen, die helfen mir, dass Stress nicht selbst zur Routine wird. Sie helfen, weniger zu knirschen und besser darin zu werden, den eigenen Leistungsdruckpunkt immer wieder aufs Neue zu finden.
Selbstoptimierung und Stress. Von der Kunst, den eigenen Leistungsdruckpunkt zu finden. Ein Feature, geschrieben und gesprochen von Stefan Beuting. Ton Uwe Bräunig, Redaktion Michael Bördecker.